GVF Agrarwissen, der Landwirtschaftspodcast der GVF Versicherungsmakler AG.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße Sie zu unserem heute stattfindenden Webinar. Ganz kurz zur Technik. Wenn Sie beim Webinar einen Redebeitrag machen wollen, dann können Sie das gerne teilnehmen, beziehungsweise über den Chat, den Sie unten rechts finden, Ihre Fragen an mich beziehungsweise in die Runde dann stellen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Heute darf ich einen entsprechenden Beitrag liefern zum Thema Sicher durch die Ernte, die A&Os bei Technik und Vorschriften. Mein Name ist Matthias Herrmann. Ich bin der Schadenregulierer bei der DAA im technischen Bereich beziehungsweise Biogas auch im Sachbereich unterwegs, war bis im letzten Jahr Mitarbeiter der GVF. Deshalb darf ich Sie auch im Namen der GVF-Gruppe bei unserem heute stattfindenden Webinar begrüßen. Ich beginne mal mit aktuellen Zahlen aus dem Schadenbereich. Zurzeit großes Thema ist Diebstahl von GPS-Systemen bei entsprechenden Fahrzeugtechniken. Nicht nur die abnehmbare Technik, sondern auch die fest verbaute Technik wird entwendet, teilweise auch gesammelte GPS-Systeme, die zusammengetragen werden vom Unternehmen in bestimmte Räume, dort verschlossen werden. Das heißt, man hat es den Tätern auch noch entsprechend leicht gemacht, gesammelt die Technik vorzufinden und mitzunehmen. Das nächste große Thema, was in diesem Jahr sehr häufig passiert in der Landwirtschaft, ist Einbruchdiebstahl von Pflanzenschutzmitteln. Wir haben da Größenordnungen teilweise von 50.000, der größte Schaden sind 257.000 Euro, was an Pflanzenschutzmittel entwendet wurde. Meistens auch nur die guten Mittel, die billigen Mittel werden entsprechend dann dagelassen. Und sehr auffällig bei den Diebstahlfällen, dass kurz nach Lieferung, ein, zwei Tage später, die Pflanzenschutzmittelräume aufgebrochen werden und die Sachen entwendet werden. Und es geht nicht nur über die Tür, die eventuell gut verschlossen bzw. auch alarmgesichert ist, sondern man nutzt andere Zugänge über Dachbereich bzw. auch über den rückwärtigen Bereich. Wenn jetzt zum Beispiel Container dastehen, dann werden Container aufgeschnitten und durch die entstehenden Löcher die Sachen heraustransportiert. Wie gesagt, Größenordnungen, die dann schon sehr, sehr im fünfstelligen beziehungsweise auch sechsstelligen Bereich sind. Und was seit Oktober letzten Jahres doch sehr häufig passiert, ist der Brand von Radladern. Großradlader, Volvo-Radlader zum Beispiel, ohne dass ich jetzt bestimmte Hersteller benennen wollte. Großes Problem bei den Fahrzeugen, die dann schon vielleicht 8 bis 10 Jahre alt sind, dass die Magnetschalter der Lichtmaschinen nicht funktionieren. Während der Fahrt, während des Einsatzes weiter die Stromversorgung geschaltet ist und die entsprechenden Kabel heiß werden und dort entsprechende Brände entstehen. Die Maschinen werden abgestellt, natürlich dann auch sofort nach der Arbeit verlassen und eine halbe Stunde, Stunde später stehen die Maschinen im Brand. Und da sind, ich sag mal, auch Summen von 150.000 bis 250.000 Euro keine Seltenheit. Zur Agenda heute. Ich würde ganz gerne über den Brandschutz bei Technik sprechen, beziehungsweise dann auch mal in den Straßenverkehr reingehen, beziehungsweise dann zum Schluss die Ausnahmegenehmigung nochmal als Thema aufgreifen wollen. Fangen wir an bei den Erntemaschinen. Die Ernte steht, ich sag mal, in einem Monat, anderthalb Monaten vor der Tür. In manchen Regionen, wo es etwas trockener ist, geht es in diesem Monat bestimmt dann schon los irgendwann mal. Achten Sie bitte darauf, dass bekannt ist, welche Sicherheitsabstände zwischen den Maschinen eingehalten werden müssen. Hier in dem Bereich waren es 3 Maschinen, die nebeneinander abgestellt wurden nach der Ernte, beziehungsweise am Abend abgestellt wurden. Einer hat angefangen zu brennen und das Feuer ist dann auf die beiden weiteren übergegriffen. Hier spricht man von 250.000 Euro pro Maschine. Heute würde man wahrscheinlich von 1,5 Million sprechen, die dann entsprechend am Standort stehen. Das heißt insgesamt 1,5 Millionen, die dann als Wert letztendlich gefährdet sind. Und die Frage ist natürlich, wenn ein entsprechender Abstand zwischen den Maschinen gefordert ist, 5 Meter ist normalerweise letztendlich eine Voraussetzung, dann kann es sein, dass in einem Schadenfall hier bei der Regulierung der Versicherer die beiden Maschinen, die danach angefangen haben zu brennen, nicht regulieren würde. Ein Beispiel aus dem sächsischen Raum, aus der Vergangenheit, was auch passieren kann, dass man zur Mittagspause die Mitarbeiter, weil es ein Sonntag ist, entsprechend abholt. Und weil man ja dem Geschäftsführer natürlich die Arbeit erleichtern möchte, fährt man die Maschinen eng zusammen, stellt die dort ab und der Geschäftsführer kann mit den Leuten dann zum Mittag fahren. Der Mähdrescher hat angefangen zu brennen und das Feuer ist dann in der Folge auf die Maschine beziehungsweise auch auf den Hängerzug letztendlich übergegriffen. Vollbrand von Ackerfläche, Mähdrescher, Maschine und Anhänger. Hier ist natürlich die Summe entsprechend erhöht aufgrund der nahen Abstellorte zwischen Traktor und Mähdrescher. Man hätte das durch einfache andere Orte letztendlich verhindern können. Natürlich, dass ein Mähdrescher anfängt zu brennen, damit rechnet man ja nicht so schnell, obwohl bestimmte Probleme bekannt sind, brennen dann doch die Maschinen gerade in einer warmen Situation sehr häufig. Da sollte man schon mal nochmal gucken, was man da letztendlich abstellt, ob eventuell irgendwo eine Glutnest oder irgendwelche anderen Geruchsgeschichten schon zu sehen sind, beziehungsweise zu riechen. Ein großes Problem in der Vergangenheit bei Glasmähdreschern hatten wir durch diese Abgasreinigungsanlagen, die ja letztendlich bis zu 1200 Grad heiß werden. Wenn da mal freigebrannt wird, kann es passieren, dass umliegende Ecken, die mit irgendwelchen Staub belastet sind, entsprechend anfangen zu glimmen bzw. zu brennen. Und die Situation dort bei solchen Maschinen ist, dass unter den entsprechenden Kanten, Ecken die Kabelbäume der Maschinen langlaufen. Und wenn die Kabelbäume einmal betroffen sind, zieht sich der Brand dann in Richtung Tank. Ich habe bei einer weiteren Folie auch mal so einen Tank, wo der Entstehungsbrand verhindert wurde. Die Maschinen sind dann innerhalb von kurzer Zeit stehen im Vollbrand und sind von der Sache ja gar nicht mehr zu retten. Und wir sprechen aktuell bei den Maschinen, die heutzutage zu kaufen sind, schon fast von 750 bis 1 Million Euro, die dann entsprechend bezahlt werden dürfen. Brand bei Rundbeinpressen. Rundbeinpressen sind in der Form häufig geschädigt im Lagerbereich, im unteren Bereich, wo die entsprechenden Ballen während der Produktion letztendlich immer aufliegen. Dort entstehen häufig die Brandursachen. Durch die Bänder natürlich dann entsprechend nach oben transportiert die Feuer. Was auch bei den Quaderbeinpressen zum Beispiel ist, dass das Cuttersystem ausschlaggebend ist, dass wenn Steine mit aufgegriffen werden, dass im Cuttersystem Funkenflug entsteht und daraus letztendlich die Brände sich entwickeln. Thema Feuerlöscher. Feuerlöscher auf den Maschinen, auf den Arbeitsmaschinen sind vorgeschrieben und bei den Gebäuden auch in einem Brandabschnitt beziehungsweise 500 Quadratmeter als Gebäudefläche, dass mindestens ein Feuerlöscher von der Größe 6 Kilo, so wie er jetzt abgebildet ist, auch entsprechend vorhanden ist. Natürlich die Prüfung alle 2 Jahre. Die meisten Ausrüster mit Feuerlöschern sind eigentlich darauf schon spezialisiert, dass sie sich melden, wenn der Zeitraum wieder ran ist und entsprechende Prüfung durchführen. Ganz wichtig ist, bei der Prüfung wird natürlich der Zustand des Feuerlöschers geprüft, ob alle Mittel vorhanden sind. Was nicht geprüft wird, ist die Funktionsfähigkeit von so einem Feuerlöscher, weil wenn man ihn einmal ausgelöst hat, ist dann der Feuerlöscher auch nicht mehr verwendbar. Der Inhalt eines 6 Kilo Feuerlöschers, wenn man ihn einmal auslöst und dann auch spritzt, sind 15 Sekunden, wo das Löschmittel letztendlich vorhanden ist. Deswegen auch stoßweise die entsprechenden Löschversuche in der Form. Und Vielleicht auf den Traktoren eine entsprechende Ausstattung. Sie ist nicht vorgeschrieben, aber zu empfehlen, dass auch die Traktoren entsprechend ausgestattet sind und die Mitarbeiter sich gegenseitig helfen können. Zum Thema leicht zugänglich für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich. Es ist schlecht, wenn die Feuerlöscher dann auf 2 Meter Höhe angebracht sind bei einem Bergraum und die Mitarbeiter dann oder die Mitarbeiterinnen dann mit einer Körpergröße von 1,60 Meter da nicht rankommen. Deswegen auch die Aufhängen-Situation einmal mal bitte beachten, wo sind die aufgehängt und wie sind die auch zugänglich. Im Gebäude verschlossen ist auch schön, damit sie nicht geklaut werden. Aber wenn jemand, ich sag mal, den Entstehungsbrand mitbekommt, sollte er schon die Möglichkeit haben, an die Feuerlöscher ranzukommen. Eine Empfehlung unsererseits, sollte mal so ein Feuerlöscher, so eine Prüfung anstehen und der ein oder andere dann doch das Ablaufdatum schon erreicht haben, könnte man ja einen kleinen Brand oder etwas Holz in Brand setzen, was man mal durch die Mitarbeiter löschen lässt, damit mal die Situation nachgespielt wird, beziehungsweise einfach mal geübt wird, wie so ein Feuerlöscher funktioniert. Sehr wichtig ist auch hier in dem Bereich Brandschutz, der jährliche, vielleicht auch alle 2 Jahre Rundgang mal mit der Feuerwehr, dass auch die Feuerwehr, die örtliche Feuerwehr weiß, welche Objekte wie in welcher Form einmal belegt sind, mit welchen Stoffen, beziehungsweise dann auch, wo die ersten Anschlüsse sind, wie viel Wasser muss mitgebracht werden, beziehungsweise wo sind die Hydranten, um schnellstmöglich die Wege für die Löschmittel zu erreichen. Hier nochmal das Beispiel Traktoren, dass man so einen kleinen Feuerlöscher letztendlich in den Traktor mit reinnimmt. Beziehungsweise bei den Pressen ist es Vorschrift, dass die Feuerlöscher an der Presse vorhanden sind. Wichtig, der Feuerlöscher bei der Presse sollte nicht über der Zugabel angebracht sein, weil meistens der Bereich ist, der mit am ersten brennt. Dann ist es schlecht, wenn der Feuerlöscher oben drüber hängt. Wir haben ja auch nochmal ein Bild von Feuerlöschspray. Feuerlöschspray sind kleine Dosen, 1 Liter, 1,5 Liter Größen. Gibt auch kleinere, die man mit in den PKW zum Beispiel reinnehmen kann. Ein Feuerlöschspray ersetzt nicht den Feuerlöscher, aber hilft, wenn jetzt mal ein Entstehungsbrand ist. Und es ist halt kein Pulver, sondern es ist Schaum, der dann entsprechend ausgesprüht wird. Und auch im Nachgang dann leichter zu reinigen, könnte man sich überlegen, ob man solche Sachen eventuell dann sich auch ins Auto legt. Hier ein Beispiel mal für Quaderbeinpresse, Brand. Wenn das Abkoppeln, nachdem der Brand entstanden ist, nicht funktioniert, dann steht auch die Maschine davor letztendlich im Vollbrand. Da sollte der Mitarbeiter entsprechend sich in Sicherheit bringen und nicht mehr versuchen, irgendwelche Experimente zu machen. Das Leben ist ja, ich sag mal, viel mehr wert als dann letztendlich die Technik. Und wichtig ist natürlich bei solchen Arbeiten, dass man die entsprechenden Personen alarmiert, beziehungsweise dann die Feuerwehr ruft, damit dann der Brand jetzt nicht nur auf der Fläche sich ausbreitet, beziehungsweise dann mit Maschinen oder Technik entsprechende Brandschneisen gezogen werden. Zum Thema Brandschneise. Viele Mitarbeiter, wenn es zu einem Brand kommt, sind motiviert zu helfen in jeglicher Art und Weise. Wir haben leider sehr oft den Fall, dass die neueren Maschinen mit dem Qualm, mit dem Rauch nicht gut umgehen können. Das heißt, teilweise die Maschinen plötzlich zum Stillstand kommen, weil sie einfach zu viel Kohlenmonoxid gezogen haben und dann nicht mehr funktionieren, weil der Sauerstoff nicht mehr da ist. Der Eigenschutz ist natürlich für die Mitarbeiter an der wichtigsten Stelle und man sollte vielleicht mal 1, 2 Meter vom Feuer her weg die entsprechende Brandschneise ziehen und nicht direkt am Feuer langfahren, um dann die Situation nicht noch zu verschärfen. Hier hat es nicht geklappt mit dem Fahrzeug. Das ist dann leider Gottes auch mit verbrannt. Und der Mitarbeiter ist aber Gott sei Dank rechtzeitig aus der Maschine herausgekommen. Ja, Mähdrescherbrände. Die Saison steht ja vor der Tür. Leider häufig entstehen solche entsprechenden Brände, gerade bei dieser Abgasreinigungsanlage. Da bitte auf die Sauberkeit nochmal die Mitarbeiter zu informieren, dass man darauf am meisten achtet. Das Thema Abgasreinigungsanlage trifft uns nicht nur bei den Mähdreschern, sondern die größeren Brände der letzten Zeit sind entstanden durch LKWs, die beim Beliefern des Betriebes, des Futterhauses, gerade in dem Moment, wo sie entsprechend die Ware abkippen wollten, beziehungsweise abschieben wollten über den Abschiebeboden, hat dann der LKW angefangen, sich frei zu brennen in einem Gebäude, was mit Heu und Stroh, beziehungsweise mit brennbaren Materialien natürlich belegt war. Und dementsprechend kam es dann zu den Bränden. Aus dem Auspuff kommen ja Abgase beziehungsweise auch Funkenpartikel, die dann entsprechend für so ein Feuer sorgen. Wir haben es ausprobiert in 2 Metern Entfernung von einem solchen Auspuff. Wenn der sich frei brennt, haben wir es geschafft, Papier ganz normal zu entzünden, ohne dass das jetzt irgendwie mit Partikeln betroffen war, sondern nur von dem Abgas letztendlich alleine, dass sich dann das Papier entzündet hat. Also da wirklich die große Gefahr entsprechend. Die Lkw-Fahrer haben kaum Möglichkeiten, die Situation zu unterbrechen, wenn die draußen an der Maschine stehen und zugucken, wie die Materialien, ich sag mal, abgeschoben werden oder abgekippt werden. Wenn die im Fahrzeug sitzen, können die natürlich den Vorgang abbrechen, wenn sie es natürlich entsprechend mitbekommen und die Warnsignale auch wahrnehmen. Was auch ein Thema war, ist das Freibrennen eines Futtermischwagens, der auch zu einem Feuer geführt hat. Auch diese Maschinen letztendlich, wenn die mit so einer Abgasreinigungsanlage entsprechend ausgestattet sind, Bedienungsanleitung unbedingt beachten. Bitte nicht die Signale beziehungsweise die Warnungen deaktivieren. Das hat man auch häufig, dass leider solche Sachen gerne unterbunden werden. Also es wird sich ja schon mal irgendwann mal freibrennen. Hoffentlich nicht gerade in dem Moment, wo es im Futterhaus steht, sondern dann auch wirklich, dass der Mitarbeiter die entsprechende Reinigung anschieben muss. Ist natürlich über die Situation, er muss es natürlich auch tun nach bestimmten Betriebsstunden, dass es auch entsprechend gemacht wird. Ja, Mähdrescher. Wir hatten insgesamt in den letzten Jahren, in den letzten 5 Jahren, 22 Mähdrescher. Und der Hauptteil war leider saatengrün, aufgrund der doch von der Konstruktion her dieser alten Generation, wo dann entsprechend über dem Tank, so hier sieht man mal so einen ausgebauten Tank, die Kabelbäume langgezogen sind und in den Kabelbäumen dann entsprechend die Brände zu dem Tank geführt wurden. Und wenn der Tank einmal dann brennt, ist dann der Mähdrescher eigentlich verloren und nicht mehr zu halten, das Feuer. Unser Hinweis, Löschmaterialien, ich sag mal, das untere rechte Foto, so war es ja mal gewesen, aber die Technik muss ja auch mitgeführt werden und ist ja, ich sag mal, was jetzt personalmäßig überhaupt nicht mehr möglich ist, dass man solche Fahrzeuge auch entsprechend bei den Ackerflächen abstellt. Unser Hinweis ist, darüber nachzudenken, solche Tankanlagen, die man in den vorderen Frontheber einhängen kann, mitzuführen. Das gibt es in unterschiedlichen Größenordnungen. Hier mal so eine selbstgebaute Variante, aber das gibt es ja auch, ich sag mal, jetzt auch schon zu kaufen, dass man entsprechende Tankanlagen mitführen kann und 200 Liter, 500 Liter eventuell vorne in dem Fahrzeug mitführt, um eventuelle Löschmaßnahmen durchzuführen. Meistens kann man das an die Luft anschließen und entsprechend dann versprühen, um Entstehungsbrände einfach zu verhindern. Hier mal eine Variante, die wir vorgefunden haben beim Landwirtschaftsbetrieb. Da wurden diese Wassertankanlagen oben auf die Mähdrescher aufmontiert. Mit 150, 200 Liter Wasser kann man schon das ein oder andere entsprechend beim Fahrzeug ablöschen, beziehungsweise auch den ein oder anderen Bereich dann nutzen, wenn das Wasser dann für Reinigungstätigkeiten verwendet wird. Als Beispiel, wie kreativ doch unsere Landwirte bei sowas sein können. Der alte Kompressor, ich denke mal, der wird kaum noch irgendwo draußen mitverwendet. Deshalb unser Hinweis, es gibt ja Benzin- bzw. akkubetriebene Laubbläser, die man entsprechend bei den Fahrzeugen mitverwenden kann, um mal, gerade wenn es jetzt in die Mittagszeit geht, nach der Mittagszeit eventuell mal den einen oder anderen Bereich ausblasen kann. Bitte aber vorsichtig sein. Das, was man da wegbläst, muss natürlich von der Maschine weg und nicht noch weiter in die Maschine reingeblasen werden. Nicht, dass dann der Dreck sich noch extrem an bestimmten heißen Teilen dann aufbewahrt, aber ich denke mal, die Mitarbeiter sind ja mit den Fahrzeugen so vertraut, dass sie genau wissen, wie sie solche Geräte letztendlich einsetzen können. Wie gesagt, Akkubetrieben, aber auch Benzinbetrieben kann man solche Maschinen dann mit auf den Acker nehmen und muss jetzt nicht die Großtechnik irgendwo mit ranschleppen, dass man natürlich die Vorbereitung am Tage entsprechend macht und da eine Maschine ausbläst, ist, denke ich mal, in jedem Betrieb schon zur Normalität geworden. Ja, Radladerbrand an der entsprechenden Verkleidung vom Lenkrad, dass es zum Kurzschlussschaden kam. Hauptschalter sind teilweise gar nicht verbaut bei den Maschinen. Da, wo sie auch entsprechend vorhanden sind, sollten sie auch betätigt werden. Gerade auch bei den größeren Arbeitsmaschinen kann man die Maschinen schon stromlos machen, dass entsprechende Kriechstürme eventuell nicht mehr das Thema sind, wenn die Maschinen abgestellt werden. Nur noch mal zusammengefasst: Sicherheitsabstände von den Maschinen, von brennbaren Materialien auch eingehalten. Also nicht die Maschinen dann irgendwo bei Heu und Stroh abstellen. Soll insgesamt ein 2 Meter Abstand eingehalten werden. Die Sicherheitsabstände entsprechend der Betriebserlaubnis beziehungsweise die Sicherheitshinweise der Betriebserlaubnis auch einhalten. Die entsprechenden Maschinentechniken, mobile, aber auch stationäre Anlagen reinigen und warten, Defekte und Brände zu vermeiden. Die Mitarbeiter in Kenntnis setzen, wo die Feuerlöscher sind, wo die Löschmittel vorhanden sind und natürlich nochmal prüfen, ob auf den selbstfahrenden Maschinen auch die Löschmittel vorhanden sind und auch aktuell geprüft. Wichtig ist bei Mähdreschern zum Beispiel den Mitarbeitern auch nochmal mitgeben, diese Pulverlöscher, die eventuell auf der Maschine unterwegs sind, sind aus unserer Erfahrung heraus, nach einem Jahr ist das Pulver fest. Das heißt, hier wäre es sinnvoll im Vorfeld, wenn es mal zu so einer Situation kommt, dass ein Löschmittel eingesetzt werden soll, dass man den Feuerlöscher erstmal auf den Boden wirft, dass sich das entsprechende Löschmittel in löst und dann auslösen, damit dann auch entsprechend das Löschmittel vorhanden ist, wenn denn der Schlauch bedient wird. Zum Straßenverkehr. Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei, dazu komme ich dann in der Präsentation nochmal. Bußgeldbescheide. Die Landwirtschaft wird durch die Polizei gerade im Erntebereich sehr genau unter die Lupe genommen. Es gibt in den einzelnen Bundesländern entsprechende Sondereinsatzgruppen, die für Schwerlastverkehr beziehungsweise dann für den landwirtschaftlichen Verkehr zuständig sind, die auch mit den Maschinen vertraut sind beziehungsweise auf den Maschinen auch ausgebildet wurden. Was wie in welcher Form kontrolliert wird. Wichtig ist die Zusammenarbeit mit dem Revier vor Ort. Teilweise sind sie ja beauftragt, mit dem Revier vor Ort die entsprechenden Wege abzustimmen, wo man unterwegs ist, ob es aufgrund von Bauaktivitäten beziehungsweise anderen Situationen zu Sperrungen gekommen ist. Das ist, ich sage mal, die Pflicht der Geschäftsleitung letztendlich im Vorfeld, das auch abzustimmen, damit man gut durch die Ernte kommt und nicht Stress letztendlich während der Ernte irgendwo auf beiden Seiten verursacht. Hier mal ein schönes Frage-Antwort-Spiel eigentlich, aber ich löse mal das Bild generell gleich auf. Wir haben hier eine Situation, wo jeder Fahrschüler, der aktuell einen Führerschein machen würde, erstmal gestresst wäre, weil er mit den verschiedenen Bildern vielleicht gar nichts anfangen kann, beziehungsweise was sie zu bedeuten haben, das nicht entsprechend kennt. Wenn ich mit einem Pkw von hinten komme, stellt sich die Frage natürlich, ich habe so einen 40 km/h Traktor, kann ich den überholen oder kann ich nicht überholen? Wir haben da oben dieses allgemeine Überholverbot, dieses runde Schild. Wir haben darunter den Traktor, dürfen überholt werden. Dieses Schild stammt noch aus den alten Bundesländern. Damit ist ein Traktor gemeint bis zu einer bauortbedingten Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Die meisten Schlepper heutzutage fahren aber 40, 50 km/h. Das heißt also hier ein Überholverbot. Traktor dürfen überholt werden, obwohl eigentlich ein Traktor visuell davor fährt, ist hier ausgehebelt aufgrund dieser Einschränkung 25 km/h. Jetzt haben wir da einen 40 km/h Schlepper mit einem Arbeitsgerät hinten dran. Wenn ein Ackerschlepper mit Arbeitsgerät hinten dran, ohne dass das Arbeitsgerät jetzt extra bezeichnet wird bzw. beschildert wird, hat der eine bauortbedingte Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Das heißt also eigentlich, das, was vorher aufgehoben wurde mit dem 40 km/h, ist jetzt wieder aktiv. Der Traktor dürfte dann entsprechend überholt werden. Wenn Sie die Frage bei den Pkw-Leuten stellen würden, ich glaube, die wenigsten wüssten das. Das heißt, auch hier immer wieder die Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme natürlich im Vorrang. Und die Mitarbeiter, die in der Maschine sitzen, sollten auch entsprechend Acht geben, wenn von hinten Fahrzeuge kommen. Gerade beim Linksabbiegen haben wir ja große Probleme und mehrere Schäden, dass dann in die Maschine reingefahren wird mit den Pkw. Und der Schulterblick natürlich ein Thema ist, aber die Unfallzahlen sagen leider Gottes, dass es dann doch häufig zu entsprechenden Begegnungen kommt. Ja, das Thema Alkohol während der Erntezeit. Ich habe sehr viele landwirtschaftliche Betriebe in Ostdeutschland besichtigt. Ich habe sehr viele Werkstätten gesehen. Das Feierabendbier ist ein großes Thema. Wenn natürlich gearbeitet wird, sollte auch nicht getrunken werden. Und solange man den Betrieb nicht verlassen hat und die Haustür zu Hause geöffnet hat, ist alles auch der Arbeitsweg. Das heißt also hier bitte nochmal den Hinweis auf den auf das Alkoholverbot 00. Es wird irgendwann mal einen Ernteabschuss geben. Da kann man ruhig mal das ein oder andere Bier dann entsprechend auf eine gute Ernte, die man durchgeführt hat, trinken. Aber während der Erntezeit sollte man dieses dann entsprechend untersagen. Bitte nicht der Geschäftsführer sein, der auch noch selber das Bier einkauft und so hinstellt. Thema Handyverbot. Heute ist Großtag der Polizei in Ostdeutschland. Heute werden Handynutzung kontrolliert für diejenigen, die eventuell nachher noch unterwegs sind, mit Kameratechnik und so weiter, besonders im Schulbereich, wo Kinder und so weiter unterwegs sind. Generell ist es so, dass das Handyverbot natürlich auch auf den landwirtschaftlichen Fahrzeugen besteht. Bitte sorgen Sie dafür, falls Ihre Mitarbeiter entsprechend erreichbar sein müssen, dass eine Freisprecheinrichtung in den Fahrzeugen vorhanden ist. Die meisten haben das ja, ich sag mal, bauseitig schon entsprechend vorhanden, dass die Tablet-Nutzung eingeschränkt wird auf den Ackerbereich und nicht im Straßenverkehr irgendwas eingestellt werden soll. Und dass man letztendlich vielleicht die Mitarbeiter, die keine Freisprecheinrichtung zur Verfügung haben, mit entsprechenden Ohrstöpseln beziehungsweise so einer Kopfhörer ausstatten kann, wo eine Nutzung des Handys machbar ist. Achten Sie einfach mal auf den Betriebsgelände, wenn Sie über das Betriebsgelände gehen, dass entsprechende Fahrzeuge unterwegs sind und die Mitarbeiter nicht abgelenkt sind, beziehungsweise durch irgendwelche, wie gesagt, Einstellungen an den Fahrzeugen zu Unfällen kommt. Das Thema Führerschein. Ganz wichtig ist, dass die Besitzer von Fahrzeugen sich davon in Kenntnis setzen, dass die Fahrleute, die mit den Fahrzeugen unterwegs sind, entsprechend einen Führerschein auch besitzen. Gerade jetzt, kurz vor der Ernte, ist nochmal die Möglichkeit, den Führerschein zu prüfen, ob der vorhanden ist. Es gibt immer mal die Situation, dass man im privaten Bereich einen Führerschein entzogen bekommt, sei es mit Fahrrad und Alkohol oder sei es durch Geschwindigkeitsüberschreitung, dass man zu viele Punkte gesammelt hat. Sollte der Führerschein bei einem Schadenfall nicht vorhanden sein und der Betrieb weist nicht eine regelmäßige Kontrolle nach, kann das zum Verlust des Versicherungsschutzes beziehungsweise zu Einschränkungen bei der Regulierung kommen. Und bei einer Maschine, die eine halbe Million Euro wert ist, ist das, denke ich mal, schon ein großes Mittel, mit den Mitarbeitern auch nochmal zu sprechen, falls irgendwelche Probleme, was den Führerschein angeht, sein sollte. Wir hatten Beispiele, dass Mitarbeiter seit 11 Jahren ohne Führerschein die besten Maschinen des Betriebes geführt haben, dann durch eine Fahrsituation leider zu einem Unfall kam und der nagelneue Traktor mit einem wunderschönen Güllefass im Straßenkram landete und dann natürlich die Erklärung, nicht mehr so einfach war, warum hat der Mann seit 11 Jahren keinen Führerschein? Thema Führerschein, Personalausweis, Zulassungsbescheinigung Teil 1. Es gibt immer die Diskussion im Original oder als Kopie. Ich sag mal so, ich bin ein Verfechter der Sache, als Kopie das Ganze mitzugeben. Und sollte es ein Thema sein, kann man im Betrieb anrufen und die Originale letztendlich heranschaffen. Kostet 10 oder 20 € Strafe dann, aber das ist immer noch günstiger, als wenn man solche Zulassungsbescheinigungen irgendwo verliert, beziehungsweise dann sucht die Originale. wenn irgendwo mal jemand etwas ausgetauscht hat oder verlegt hat, andere Anhänger anhängt. Wenn die Kopien auch noch notariell beglaubigt wären, wären die auch als Originale gültig. Aber ich denke, die normalen Kopien mitzugeben, sollte dann ausreichen. Die Ausnahmegenehmigung für die einzelnen Fahrzeuge, die sind aber im Original mitzuführen. Und das, was immer ganz schwer ist, das, was man in den Ausnahmegenehmigungen als Geschäftsführer per Unterschrift bestätigt, sollte dann auch den Mitarbeitern bekannt sein. Das heißt, die Ausnahmegenehmigungen sollten auch gelesen sein und vom Inhalt her entsprechend angewandt werden. Bitte achten Sie darauf, gerade im Mähdrescherbereich werden manchmal durch die Behörden Ausnahmegenehmigungen erteilt, die für den Schwerlastverkehr, für den industriellen Schwerlastverkehr eigentlich gültig sind. Da stehen Fahrzeiten von 22 bis 6 Uhr drin, die, ich sag mal, im normalen landwirtschaftlichen Bereich gar keinen Sinn machen. Da sollte man mit der Behörde nochmal sprechen, dass die entsprechende Ausnahmegenehmigung nochmal überarbeitet wird. Eine kleine Fachfrage: Spritze 50 km/h schnell. Welchen Führerschein braucht der Mitarbeiter? Dadurch, dass es ein Arbeitsgerät ist, braucht der Mitarbeiter dann einen Lkw-Führerschein, um mit diesem Fahrzeug unterwegs sein zu dürfen. Alternative wäre, die Geschwindigkeit herunterzunehmen, zu drosseln auf 40 km/h beziehungsweise noch weiter auf 25. Dann macht natürlich aber so ein großes Fahrzeug auf der Straße dann ziemlich wenig Sinn. Muss man dann mit den Belangen, die im Betrieb vorhanden sind, entsprechend abstimmen, ob man die Geschwindigkeit braucht oder halt dann der Mitarbeiter, der mit einem entsprechenden Führerschein ausgestattet ist, dann vorhanden ist. Klar ist, die Warnweste Pflicht auf jedem Fahrzeug, auf jedem zugelassenen Fahrzeug, dass die entsprechenden vorhanden sind. Die Warndreiecke entsprechend auch bitte darauf achten, was in den Ausnahmegenehmigungen drin steht. Zum Beispiel Überlänge bei Anhänger, Traktor mit Anhängern, kann sein, dass die Warndreiecke dann in der Anzahl sogar in dieser Ausnahmegenehmigung entsprechend verpflichtend ist. Und die Verbandstasche, sie ist auf den landwirtschaftlichen Traktoren nicht Pflicht, aber da es Alleinarbeitsplätze sind, ratsam, dass man entsprechend die Mittel zur Verfügung hat, um sich selber zu versorgen, beziehungsweise wenn jetzt irgendwo eine Verletzung ist, entsprechend helfen zu können. Länge, Breite und Höhen. Ich denke mal, vielen ist bekannt, dass wir in bestimmten Grenzen mit den Fahrzeugen unterwegs sein dürfen. Das heißt, eine maximale Fahrzeughöhe von 4 Metern, eine maximale Fahrzeuglänge von 18,75 und eine maximale Breite von 3 Metern. Sollten diese Werte abweichen, bedarf es einer Ausnahmegenehmigung, dass man entsprechend die Fahrzeuge vorführt bei der DEKRA beziehungsweise dann Gutachter entsprechend ein Gutachten erstellt und man bei der Zulassungsstelle entsprechend der Ausnahmegenehmigung dann erteilen bekommt. Bei den Mähdreschern ist es immer etwas kompliziert. Die haben ja eine sehr, sehr große Länge, beziehungsweise auch von der Breite, beziehungsweise auch von der Höhe her. Die meisten Mähdrescher in der Kombination sind weit über die 18,75 hinaus. Hier muss man darauf achten, dass man die richtige Ausnahmegenehmigung in der Hand bekommt. Thema ist, dass Zulassungsstellen bzw. Regierungspräsidien für die Einzelfahrzeuge Ausnahmegenehmigungen erteilen. Also einmal den Mähdrescher alleine, einmal den Schneidwerkwagen hinten dran und einmal als Kombination für beides zusammen. Dass man auch vollständig letztendlich für den Gesamtzug entsprechend die Ausnahmegenehmigung hat. Hinweis: Sollte mal ein Schneidwerkwagen an einem Traktor angehängt werden, bitte darauf achten, dass wenn der Schneidwerkwagen nicht eine eigene Zulassung hat, dass der entsprechend gekennzeichnet werden muss, wenn er am Traktor ist. Denn dann zählt er als, ich sag mal, Anhängergerät, was mit einem eigenen Kennzeichen vom Traktor mit Folgekennzeichen ausgestattet werden muss. Da zählt auch nicht ein Kennzeichen aus dem Unternehmen, sondern es muss das vom ziehenden Traktor sein. Meistens sind aber die Schneidwerkwagen heutzutage einzeln zugelassen, sodass das eigentlich kein Thema sein sollte. Ja, die Länge von solchen Fahrzeugen, Traktor an zwei Anhänger, immer bitte dran denken, wenn die Schwinge vorne unten ist, zählt die in die Länge mit rein. Das heißt also, man sollte gucken, dass die 1875 dann für das Gesamtfahrzeug mit der Schwinge unten entsprechend passt. Sollte es nicht das Thema sein, oder sollte es dann von der Länge her nicht passen, muss der Mitarbeiter darauf hingewiesen sein, dass er die Schwinge nach oben nimmt, und wenn sie über die 2 Meter hinausgeht, zählt sie nicht mehr in den Straßenverkehr und auch nicht mehr in die Länge des Fahrzeuges. Vorhin hatte ich ja schon mal das Thema, vorne Wassertanks anbauen wäre ein Thema, wenn man mit den Fahrzeugen draußen auf dem Acker unterwegs ist. Wer dann die Frontgewichte auch entsprechend anhängt, sollte bitte darauf achten, dass bei einer Länge von 3,50 Meter ab Lenkrad Mitte nach vorne eine entsprechende Kennzeichnung des Frontgewichtes erfolgen muss. Hier ist ein Beispiel mal, wo ein Abschleppseil vorne mit angehängt ist. Da beide Enden gesichert sind, darf man das auch. Das Abschleppseil darf nicht lose über diesem Frontgewicht hängen. Das wäre letztendlich ein Verstoß und nicht erlaubt. Zum Thema Ausnahmegenehmigung. Als Hinweis von unserer Seite her, Sie können von uns entsprechende Unterlagen bekommen, dass man eine Mitarbeiterbelehrung durchführt zu dem Thema Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO und eine entsprechende Erlaubnis § 29 StVO. Meistens sind diese beiden Grundlage für Mähdrescher bzw. Häcksler, aber auch große Arbeitsgeräte, wo beide Genehmigungen vorliegen müssen. Schauen Sie einfach mal, welche Fahrzeuge da bei Ihnen betroffen sind. Und für das Einzelfahrzeug nach den Ausnahmegenehmigungen müssen auch die Mitarbeiter entsprechend belehrt sein. Das heißt, auch hier muss das Fahrzeug benannt sein, die Endnummer von dem Fahrzeug und entsprechend die Unterschrift, dass die Mitarbeiter die Belehrung bekommen haben von Ihnen. Dann gibt es immer wieder mal die Situation, dass die Ausnahmegenehmigungen sehr interessant geschrieben sind. Manchmal fragt man sich, was damit gemeint ist. Aber hier zum Beispiel, der Fahrzeughalter oder dessen Beauftragter hat das Fahrpersonal in Abständen von 3 Monaten über dessen besondere Verpflichtungen, verkehrssicheren Führung Fahrzeuges zu informieren, zu belehren. Ich sag mal, wenn die Maschine nur zur Erntezeit eingesetzt wird, dass man im Vorfeld die Belehrung durchführt, sollte diese Verpflichtung nachkommen, ist natürlich die Frage, wie es dann ausgelegt wird, wenn dann Winterreparaturen, die Fahrzeuge irgendwo auf den Straßen unterwegs sind, ob man dann auch nochmal die entsprechenden Belehrungen machen soll. Aber sowas steht dann in diesen Ausnahmegenehmigungen drin und müsste auch entsprechend umgesetzt werden. Ganz wichtig, der letzte Satz: Dokumentation hilft ja nur dem, der es aufbewahrt. Ne? Der Fahrzeughalter hatte diese Bestätigung mindestens 1 Jahr aufzubewahren. Dann auch mal so ein Punkt, was wichtig ist: Sollte gegen eine solche Ausnahmegenehmigung verstoßen werden, vorsätzlich, grob fahrlässig gegen die Nebenbestimmung dieser Ausnahmegenehmigung verstoßen oder in sonstiger Weise Hauptverantwortung zuwidergehandelt wird, muss damit gerechnet werden, dass die erteilte Ausnahmegenehmigung widerrufen und für einen angemessenen Zeitraum keine Ausnahmegenehmigung mehr erteilt wird. Wir hatten die Situationen in Brandenburg, im Land Brandenburg, dass Ausnahmegenehmigungen entzogen wurden und in einem Zeitraum von 3 Jahren nicht wieder erteilt wurde. Das heißt, das Unternehmen konnte selbst keine Fahrzeuge in Größenordnung mehr in den Straßenverkehr in Betrieb nehmen, musste auf Lohnunternehmen zurückgreifen. Ist natürlich, je nach Schwere des Vergehens und wie man mit den Behörden entsprechend kommuniziert, auch ganz wichtig. Hier in dem Falle war es ein bisschen unglücklich gelaufen. Dann Ausnahmegenehmigung hier mal für einen Kartoffelvollernter. Es werden manchmal, oder die Ausnahmegenehmigung generell, wenn die erteilt wird, wird ja von den Geschäftsführern unterschrieben, zur Kenntnis genommen, und die Bedingungen, die da enthalten sind, werden ja damit auch akzeptiert. Hier in dem Falle waren wir wieder in dem Bereich unterwegs, dass eigentlich aus dem Industriebereich eine Ausnahmegenehmigung erteilt wurde. Und dort stand eine Mindestversicherungssumme in der Betriebshaftpflicht bzw. Kraftfahrthaftpflichtversicherung. Und die Kraftfahrthaftpflichtversicherung bei einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine ist ja die Betriebshaftpflicht mit 25 Millionen Euro. Diese Summe ist auf dem deutschen Markt nicht einfach so zu bekommen. Wir sprechen aktuell von 5 oder 10 Millionen Euro, die normalerweise bei einer betriebshaftlichen Deckungssumme sind. 25 Millionen ist schwierig, aber eben halt, wie gesagt, mit der Unterschrift des Geschäftsführers wurde das akzeptiert. Ist dann im Nachgang immer schwierig, solche entsprechenden Vereinbarungen wieder rückgängig zu machen. Ist aber hier in dem Falle dann trotzdem erfolgt und auch gut ausgegangen. Bitte darauf achten, was da letztendlich unterschrieben wird. Zum Thema Teleskoplader. Schulungen hat die GVF-Gruppe ja in der Vergangenheit entsprechend angeboten. Sollte da noch Bedarf bestehen, kann man sich natürlich gerne an die entsprechenden Außendienste wenden. Teleskoplader müssen, oder Teleskopladerführer müssen seit 2016 entsprechend geschult werden. Das ist eine Ausnahmeregelung für die Berufsgenossenschaft in den neuen Bundesländern. In den alten Bundesländern müssen diese Führer dieser Fahrzeuge generell einen Teleskopladerführerschein besitzen. In den neuen Bundesländern reicht es, wenn ein, zwei Personen im Betrieb entsprechende Qualifikationen haben und die Mitarbeiter entsprechend unterrichten oder schulen. Diese Teleskoplader haben Betriebserlaubnis ausgestellt bekommen aufgrund ihrer eigentlichen Einsatzorte, es waren mal Industriearbeitsmaschinen und dann stehen Vorgaben in diesen Ausnahmegenehmigungen drin, beziehungsweise Betriebserlaubnissen, die normalerweise für die Landwirtschaft nicht so ganz funktionieren. Wir haben als GVF-Gruppe allen Versicherern entsprechende Anzeigen gemacht, dass solche Fahrzeuge in den Unternehmen in Betrieb genommen werden. Nur nochmal der Hinweis zum Beispiel steht in solchen Betriebserlaubnissen drin, dass man den Abstand zu Heu und Stroh immer 5 Meter einhalten sollte. Stellt sich die Frage, wie ein Teleskoplader Heu und Stroh vorne in die Gabel nehmen soll, wenn die 5 Meter dann gar nicht eingehalten werden können. Das Gurten in Maschinen ist generell Pflicht. Wenn die Gurte vorhanden sind, müssen die auch entsprechend benutzt werden. Ganz wichtig ist auch bei den Mähdreschern, wenn zum Beispiel bei den Mähdreschern Personen mitgenommen werden oder mal der Geschäftsführer selbst unbedingt die erste Runde mitfahren möchte, dann gibt es da einen zweiten Sitz. Der zweite Sitz ist meistens mit einem Gurt ausgestattet und das heißt da auch eine Anschnallpflicht. Wir hatten leider in der Vergangenheit auch tödliche Unfälle, wo Personen, die auf dem Beifahrersitz gesessen waren, entsprechend vorne durch die Frontscheibe in das Mähwerk gestürzt sind. Die Scheiben von Mähdreschern sind kein Sicherheitsglas, das heißt also, die zerbrechen sehr einfach und die Personen, die dann dagegen fallen, können sehr leicht auch hinausstürzen. Wichtig ist, dass der zweite Sitz natürlich mit dem Gurt ausgestattet ist. Die meisten modernen Mähdrescher sind das auch von Werk aus. Die werden gar nicht mehr ohne entsprechende Anschnallmöglichkeiten ausgeliefert. Bei den Traktoren natürlich das Gleiche. Der zweite Sitz ist dann ein Beifahrersitz, wenn auch ein Gurt vorhanden ist. Ich werde öfters gefragt bei entsprechenden Veranstaltungen, kleine Kinder mitnehmen oder nicht mitnehmen mit der Maschine. Man kennt es, die Kinder sind, wenn so ein Mähdrescher draußen unterwegs ist, am Feldesrande unterwegs, gucken nach den großen Maschinen. Ich bin ein Freund davon, diese Personen eine Runde mitzunehmen und danach haben sie eh keine Lust mehr, weil sie lieber woanders unterwegs sind. Aber dafür sind dann die Personen auch schnell hinter der Maschine verschwunden und nicht mehr in den Gefahrenbereich unterwegs. Und überall kann man die Augen nicht haben. Und bevor das Kind da irgendwo anderweitig geschädigt wird, lieber die Variante, schnell mal eine Runde gefahren, angeschnallt, ordentlich hingesetzt. Und dann hat man, ich sag mal, dem auch im Sinne der Landwirtschaft die Kinder entsprechend mit abgeholt, dass man denen mal gezeigt hat, was die Maschinen letztendlich heutzutage auf dem Feld so tun und die ein Verständnis oder auch ja doch ein Verständnis für die Landwirtschaft entsprechend entwickeln. Sind ja auch die Mitarbeiter in Zukunft oder von morgen. Hohe Geschwindigkeiten, gerade beim Abbiegen, umgestürzte Fahrzeuge sind öfters Thema, dass man innerhalb der Ortschaften entsprechend unterwegs ist. Für uns ganz wichtig oder ein Hinweis unsererseits, lieber mit 30 Stundenkilometer und weniger durch die Ortschaft, gerade mit zwei vollen Anhängern und so einer Maschine, was da für eine Geräuschkulisse entsteht, wenn man schneller fährt, beziehungsweise wie die Mitarbeiter, die Bewohner des Ortes, die Mitarbeiter dann wahrnehmen mit ihren Traktoren. Das ist auch immer ein Grund, letztendlich dann doch die Geschwindigkeit eventuell in den Ortschaften zu drosseln. Man muss nicht die letzten km/h rausholen, letztendlich auf dem Acker oder beziehungsweise dann im Getreidehandel stehen sie eh wieder in der Reihe und warten auf die entsprechende Abladung oder auf Beladung. Das kann man auch ein bisschen anders managen. Ja, Durchfahrtshöhen. Wenn man in ein Gebäude reinfährt, sollte man daran denken, wie man auch wieder rausfährt, dass man entsprechende Technik hinten anhängt, dass man den Anhänger auch wieder ablässt und auch achtet, dass er auch abgelassen ist und nicht einfach durch das Tor wieder hinausfährt und plötzlich dann alles hängen bleibt. Wir hatten das auch mit Teleskopladern, mit entsprechender Strohtechnik, die dann, wo Stroh vorne dran ist, und dann wurden die Giebel entsprechend geschädigt. Oder halt, wie hier in dem Falle, dass man die entsprechende Technik hinten als Arbeitsgerät angehängt hatte und das schöne neue Tor, das noch nicht lange eingebaut war, entsprechend aus dem Gebäude, entfernen wollte. Thema Ladungssicherung. Da wird die Polizei auch, in diesem Jahr wieder, sich etwas konzentrieren auf so ein Thema. Zum Beispiel hier persönlich passiert, dass ich jemanden hinterhergefahren bin, wo die Platte entsprechend nicht gesäubert war und die entsprechenden Strohreste natürlich dann das Fahrzeug getroffen haben. Oder hier im Bild, das war ja die Polizei gewesen, die das dann aufgenommen hat. Da hat dann der Landwirt sozusagen mit Stroh die armen Polizisten angegriffen und wurde dann angehalten, entsprechend belangt. Problem hier in dem Falle war, dass zusätzlich keine Gurte vorhanden waren auf der Maschine und man dann letztendlich den Betrieb beauftragt hat, entsprechende Sachen nachzurüsten, beziehungsweise dann die Gurte entsprechend vorzuhalten. Ja, Ladungshöhe ist immer ein schönes Thema. Landwirtschaftliche Güter sind in der Höhe her unbegrenzt. Das heißt also, man kann auch über die 4 Meter mit landwirtschaftlichen Gütern letztendlich in der Ladungshöhe erreichen, beziehungsweise man muss aber wissen, wo fahren die Fahrzeuge lang? Habe ich irgendwo Brücken zu unterqueren? Habe ich irgendwo Bäume? Habe ich irgendwo Telefonleitungen, Elektroleitungen, irgendwas in der Form? Und es muss natürlich die Stabilität des gesamten Zuges gewährleistet werden, aber der Gesamtzug muss natürlich gegurtet werden. Zum Thema Gurten immer schwierig. Vorstellung ist natürlich, dass man Leitertechnik vorhanden hat, wenn man gurtet. Das Überwerfen funktioniert wunderbar eigentlich und man kann entsprechende Gurte ausführen. Die Gurte, man sieht es hier in dem Bild, dieser kleine blaue Schnipsel ist ganz wichtig, dass die entsprechenden Gurte auch damit noch ausgestattet sind, wo drauf steht, welche Tonnage gezurrt werden darf und so weiter und so fort. Bitte mal auch die Gurte prüfen auf Rissstellen, beziehungsweise dass das alles technisch in Ordnung ist, um nicht die Gefahr, sag ich mal, zu haben, dass diese Sachen beim Transport eventuell reißen und dann entsprechende Ladung verloren wird. Hier mal ein Beispiel, was mir auf der Straße letztendlich untergekommen ist. Also einmal über die technischen Sachen können wir kurz sprechen. Keine Kennzeichnung hinten an dem Fahrzeug, also es gibt kein Nummernschild. Gurte sind nicht vorhanden. Und ich hatte die Hoffnung, ich musste ein Stückchen weiter in den Betrieb, rechter Hand. Ich hatte die Hoffnung, dass das Fahrzeug weiterfährt. Leider ist er auf den Betrieb eingebogen. Die Lücke zwischen den Rundbeinen hat er gelassen, weil die Außenspiegel am Traktor defekt waren und er wollte ja nach hinten schauen, ob im hinteren Bereich irgendetwas vom Fahrzeug und so weiter fährt. Deshalb wurde auch unten extra die Lücke gelassen. Also in keinster Weise kann man hier von Sicherheit sprechen und hätte hier, wenn es die Polizei entsprechend gesehen hätte, für den Betrieb auch entsprechende Konsequenzen gehabt. Hier mal einen Riss eines Gurtes. Leider sind die Ballen dann in den Gegenverkehr gefallen. Das heißt also, hier wurde eine junge Mutter, wo die 2 Kinder hinten auf dem Rücksitz saßen, leider tödlich verletzt. Und wenn so ein Ballen von 300 Kilo unterwegs ist, hat er, wenn der letztendlich sich bewegt, eine Kraft von 600 Kilo, die dann entsprechende Schäden natürlich im Gegenverkehr auch anstellen können. Und dann diskutiert keiner mehr über eventuelle Gurte, die nicht vorhanden sind. Dann ist, ich sag mal, die Staatsanwaltschaft auf dem Hof und nimmt dann die technischen Voraussetzungen entsprechend unter die Lupe. Ja, die Tonnage ist ja natürlich gerade im Erntebereich auch wieder ein Thema. Ich weiß nicht, warum man einen 1050er Fendt als Zugfahrzeug nutzen muss bei MySaxon, aber das ist erstmal die eine Geschichte. Das Ding natürlich entsprechend belastet mit Frontgewicht, mit Radgewichten und so weiter und so fort. Und dann ein bisschen Häckselgut, was oben drauf ist, und dann eine Gesamtmasse von 61 Tonnen. Das ist natürlich weit über dem, wo jemand, ich sage mal, Toleranzen eventuell in Kauf nehmen würde. Die Polizei würde den, hat dieses Fahrzeug dann natürlich sofort aus dem Verkehr gezogen. Mal die Bußgelder entsprechend, wie die Überladung finanziell, was es bedeuten würde und auch die Punkte. Und immer ganz wichtig für die Geschäftsleitung, wenn jetzt ein Mitarbeiter draußen unterwegs ist mit einer Überladung und das Thema Belehrung nicht geklärt wird, dann wird die entsprechenden Geschäftsführung mit dem gleichen Bußgeld beziehungsweise sogar doppelt so viel entsprechend bestraft. Wer ist verantwortlich für Transporte? Generell der Belader, sei es der Häckslerfahrer, sei es der Mähdrescherfahrer, sei es der Radladerfahrer oder der Baggerfahrer oder wie im unteren linken Bild der Fahrer dieser Rühmaus. Wenn Beladung ein Thema ist im Straßenverkehr, ist der Fahrer des Fahrzeuges, des ziehenden Fahrzeuges in der Haftung, der Verlader und auch der Halter. Diese drei Leute würden dann entsprechend zur Rechenschaft gezogen, beziehungsweise kommt noch ein vierter noch mit dazu. Das heißt also, wenn jemand die Maschinen, den Maschinenzug wiegt und im Wiegehäuschen sitzt, der wäre dann auch mit in der Pflicht, wenn er die Maschine über eine bestimmte Tonnage vom Hof rollen lässt. Thema Geschwindigkeiten, 25 km/h Futtermischer vorm PKW. Die Geschwindigkeit am PKW zeigt 51. Also das, was hinten dran hängt, sollte auch eingehalten werden. Gerade bei den älteren Anhängern ist ja meistens die 25 noch ein Thema. Viele Landwirtschaftsbetriebe haben aber ihre Züge schon auf die 40 km/h umgestellt, sodass das eigentlich kaum noch Thema sein sollte. Aber wie gesagt, sollten mal solche Ausweichanhänger angehängt werden, dass man entsprechend auch die Mitarbeiter da informiert. Ab 32 Stundenkilometer verlieren die verliert der Zug entsprechend seinen Versicherungsschutz, weil die Betriebserlaubnis erlischt von den Fahrzeugen, wenn sie mehr als 32 km/h erwischt werden. Zusammenfassung, nochmal die Geschwindigkeit, das Thema, die Ladungssicherung und die Transporthöhe von Maschinen. Hier nochmal extra wirklich reingeschrieben, die Maschinen. Wenn ich Maschinenteile transportiere bzw. geladen habe, sind es 4 Meter. Habe ich landwirtschaftliche Güter, dann kann ich über die 4 Meter hinaus. Ja, was kann passieren? Solche Themen wie Quadtrac, beziehungsweise hier ist es im oberen Bild ja ein John Deere in Neuner, der entsprechend eine Saatbeetkombination hinten dran hatte und die beim Umlenken letztendlich umgeschmissen hat. Man sollte da schon achten, was man hinten angehängt hat. Oder eben halt die Drille, die dann beim Überfahren der Straße anfängt zu kippen und umgeschmissen wird. So ein Thema Anbremsen mit zwei Anhängern, die vollgeladen sind und dann die entsprechende Luft nicht ordentlich angeschlossen ist, dass dann der entsprechende Traktor seinen Halt verliert und umstürzt. Haben wir auch im Jahr ein, zweimal, wo sowas passiert. Oder halt, wie es jetzt erst im Erzgebirge passiert ist, beim Häckseln, dass leider die Fahrzeugkombination umkippt und dann der Mitarbeiter im Traktor letztendlich schwer verletzt wird. Hier nochmal das Thema Arbeitsgerät. Auch nochmal zusätzlich sollten die Kennzeichen von dem ziehenden Fahrzeug bei angehängten Arbeitsgeräten nicht erkennbar sein. Wenn jemand hinterherfährt, muss ein Folgekennzeichen von dem, ein Wiederholungskennzeichen von dem ziehenden Fahrzeug hinten an dem Arbeitsgerät angebracht werden. Das trifft hauptsächlich zum Beispiel bei nicht gekennzeichneten Spritzen zu, beziehungsweise bei Drillkombinationen. Ich glaube, ich habe als nächstes auch noch erstmal das Telefon am Lenkrad. Hier ein Fahrzeug, was von der Straße abgekommen ist, weil der Mitarbeiter telefoniert hat, hat auch schön den Telefonmast mitgenommen. Dann mal ein Quadrack, der auf dem Acker unterwegs ist. Wenn man entsprechend nicht aufmerksamer ist, kann es passieren, dass man einen unübersehbaren Elektromast entsprechend trifft, ein Gittermast. Hier die teuerste Die teuerste Haftung war gewesen, die entsprechenden Netzgelder von den Energieversorger, der das Netz abschalten musste, Umleitung schalten musste. Und wir sprechen da von sechsstelligen Beträgen. Oder wenn mal ein Chef auf dem Acker unterwegs ist und die Technik ausprobieren möchte und ich sag mal am Display entsprechende Einstellungen vornimmt und dabei aber übersieht, dass da ein Elektromast immer näher kommt und sich wundert, dass das Fahrzeug doch eigentlich ausweichen müsste, dann kann eben halt sowas passieren. Hier mal ein Bild von der Polizei. Mitarbeiter wollte schnell fertig sein, hat dann beim Beenden der Arbeiten einfach hochgeklappt und ist losgefahren. Die Schilder sind nicht ausgeklappt, die 25 km/h steht natürlich dann Kopf. Die Spurenreiser sind nicht eingeklappt, dadurch natürlich die Höhe von 4 Metern überschritten und eine entsprechende Kennzeichnung hat dazu geführt, dass der Mitarbeiter mit 150 € belangt wurde und einen Punkt in Flensburg letztendlich erhalten hat. Thema Gülle ausfahren. Gülle, schönes Bild. Warum man sowas posten muss, weiß ich nicht. Ganz wichtig nochmal auch der Hinweis. Alles, was an Bildern im Unternehmen gemacht wird, sollte auch an Bildern im Unternehmen bleiben. Hier ist es öffentlich gepostet worden, ein Güllefass, was mit Breiteteller hinten die Gülle ausbringt. Und ganz extrem, das Fahrzeug hatte ein rotes Kennzeichen. Rote Kennzeichen sind nur für Überführung von der Werkstatt zum Unternehmen erlaubt, auch nicht für Transportwege. Das ist untersagt und man verliert den Versicherungsschutz, wenn was passieren sollte. Also über das rote Kennzeichen wären entsprechende Schäden dann, die passieren im Haftpflichtbereich, nicht abgesichert. Ja, links abbiegen ist immer wieder ein Thema bei Fahrten mit Hängerzügen. Es gibt dieses Urteil beim Bundesgerichtshof schon seit dem Jahr 2000. Fährt der Pkw in die Maschine vorne oder in den ersten Anhänger? Bekommt der Mitarbeiter des Betriebes, der Fahrzeuglenker, entsprechende Hauptschuld? Fährt der Pkw in den hinteren Anhänger, dann wird der Pkw entsprechend die Hauptschuld zugewiesen. Hier nochmal auch ein Thema bei Einfahrten auf den entsprechenden Wegen, beziehungsweise die Verkehrswege. Der entgegende und rückwärtige Verkehr ist natürlich immer ein Thema. Wenn dann Fahrzeuge auch überholen, andere Fahrzeuge überholen, sind die entsprechend auch zu beachten, wenn man mit dem Traktor vom Feld auf die Straße auffährt. Manchmal schaut man in die eine Richtung, sieht auf der anderen Seite natürlich ein Fahrzeug kommen und denkt sich, okay, passt, aber dann wird das Fahrzeug überholt und entsprechend entstehen dann solche katastrophalen Unfälle. Ja, Spritze, Traktor beim Abbiegen, er wollte eigentlich in die Einfahrt rein. Pkw von hinten ist in die Vorderachse des Traktors gefahren und dann im Zuge dessen in Flammen aufgegangen. Gott sei Dank, die Personen sind zwar verletzt, aber nur noch am Leben und nicht von den Brandverletzungen, sondern der Unfall letztendlich, der Verletzungen verursacht hat. Und das Ganze ist noch recht glimpflich ausgegangen. Thema Transportfassungsvermögen. Der Gülle-Tankwagen sind oft größer angelegt als die zulässige Gesamtgewicht des ziehenden Fahrzeuges bzw. der Fahrzeugkombination. Bitte darauf achten, wie viel Kubik, wie viel Liter sind im Fass drin, wie viel darf ich denn überhaupt fahren? Und ganz wichtig, gleich kommen auch noch mal ein paar Bilder dazu. Wenn ich einen Ausbringer habe, einen Gülleausbringer, der als Fahrzeug unterwegs ist, meistens in den Ausnahmegenehmigungen sind die Fahrzeuge beauftragt, ohne Gülle im Tank im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs zu sein. Das heißt, dass die Maschinen dann erst am Standort des Feldes betankt werden dürfen. Hier mal einen Unfall, der schon etwas länger her ist, wo ein Tankfahrzeug auf einer Grünfläche unterwegs war, dann leider den Abhang runter, weil er das Fahrzeug nicht mehr zum Halten bekommen hat und die Entgegenböschung mit dem Fahrzeug eingeschlagen ist. Ganz dramatisch, Fahrer tot und die eigenen Kameraden mussten ihn aus dem Fahrzeug holen. Also das möchte man so in der Folge nicht erleben. Auch nochmal Tankanhänger, der entsprechend, also das war dann die Bergung dieser Fahrzeuge. Hier auch nochmal ein Güllefass aufgeschaukelt während der Fahrt, nach der Kurve. und dann entsprechend umgestürzt. Oder viele, viele, die in der Landwirtschaft unterwegs sind in Ostdeutschland, kennen das Foto. Das wurde ja innerhalb von wenigen Stunden, 6 oder 8 Stunden, sehr viral geteilt. Eine neue Fahrzeugkombination, 14 Tage alt, auf der Fahrt auf einem landwirtschaftlichen Weg entsprechend umgestürzt und letztendlich durch die hohe Geschwindigkeit wahrscheinlich auf die Grasnarbe gekommen und dabei dann umgekippt. Ja, ein Fall, der in Sachsen-Anhalt letztendlich passiert ist mit einem Gülleausbringer. Ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, bei manchen steht eine Ausnahmegenehmigung, dass die ohne Flüssigkeit fahren sollen. Er ist vom Acker gekommen, wo er was ausgebracht hat, hatte noch was geladen, ist dann losgefahren, Verbindungsweg. Und wegen diesem schönen Vermessungspfahl, den man da sieht, ist der Fahrer etwas nach links in Richtung Acker. Der Höhenunterschied hat aber ausgereicht, mit dem entsprechenden Tankinhalt dieses Fahrzeug umzuwerfen. Der Schaden am Fahrzeug erstmal das eine. Dem Betrieb wurde im Nachgang Vorsatz unterstellt, weil man hat gegen die Ausnahmegenehmigung verstoßen. Man hatte Tankinhalt in dem Fahrzeug. Der Mitarbeiter ist nicht schnell genug aus der Kabine rausgekommen, weil die Tür von der Kabine ist ja meistens links und genau da lag ja die Maschine drauf, bis die anderen Mitarbeiter mitbekommen haben, dass da ja noch jemand fehlt. Und die dann nachgeschaut haben, bei entsprechenden Temperaturen hatte der Mensch dann schon ein gesundheitliches Problem, also wurde das Ganze auch entsprechend verfolgt. Und hier wurde dem Betrieb dann im Endeffekt Vorsatz unterstellt und vorsätzliche Tätigkeiten in Verbindung mit Cross-Compliance wurden ihm unterstellt. Und das Jahr hatte er eine Kürzung von 30% seiner entsprechenden Fördermittel bekommen. Ja, was kann auch passieren? Ein Fahrzeug mit einer Funktion in der Kabine, mit so einer Rückfahrfunktion, als der Mitarbeiter den Sitz drehen wollte, um dann in Richtung Schneidwerk zu sitzen, ist dann das Fahrzeug losgerollt und in diese Garage hinein. Ganz wichtig hier ist natürlich Fehlbedienung oder technischer Defekt, dadurch, dass er sich gerade gedreht hat, also die Funktion funktioniert auch nur, wenn die Bremse auch entsprechend aktiviert ist. Als er beim Drehen war, wie gesagt, rollte dann die Maschine los. Er konnte nicht eingreifen. Und hier stellt sich dann die Frage, wer haftet? Haftet der Betrieb? Haftet dann der Umrüster? Letztendlich wurde über die Kfz-Haftpflicht erstmal der Schaden reguliert und dann wurde an den Umrüster herangetreten. So sah die Garage dann im Nachgang aus. Also der Einschlag war dann doch schon ganz schön heftig. Personentransport nochmal nur als Hinweis. Ja, Gott sei Dank, die Tage, Herrentag ist vorbei. Ich hoffe auch entsprechend diesmal ohne Vorkommnisse. Letztes Jahr hatten wir mehrere Schwerverletzte, beziehungsweise ja, Schwerverletzte, wo entsprechende Bremserfahrten gemacht wurden mit Fahrzeugen aus dem Betrieb. Wenn jetzt Personen mitgenommen werden auf der Ladefläche von Anhängern, dann dürfen das Mitarbeiter, die irgendwelche Arbeiten ausführen sollen, entsprechend machen. Wer aber nicht, es sind fremde Personen, betriebsfremde Personen, haben da nichts zu suchen. Und wenn keine Arbeiten die Rolle spielen, wie zum Beispiel jetzt Vergnügen, Herrentag, dann sollten solche Fahrzeuge auch nicht entsprechend genutzt werden. Sollte man Kremser haben, sollte man entsprechende Fahrzeuge haben, die ausgestattet sind, dann immer mal bitte dran denken, vielleicht nicht den eigenen Traktor dran zu hängen, sondern vielleicht jemanden, der einen Oldtimer hat oder irgendwas in der Form, damit man ein wenig aus der Haftung kommt. Das Thema Durchfahrverbot, landwirtschaftlicher Verkehr frei. Das Schild ist viel wert, aber leider haftungstechnisch, wenn jetzt Unfälle passieren auf solchen Wegen, zählt das ganz normal wie normalen Straßenverkehr. Wenn sich Pkw und Traktor begegnen auf solchen Fahrstrecken, dann und es kommt zur Berührung, zählt das wie im normalen Straßenverkehr. Der Pkw kriegt nur letztendlich, weil er dieses arme Schild übersehen hat, eine entsprechende Bestrafung von 20 Euro. Aber der Unfall selbst wird aufgenommen. Fahrzeuge blockieren auf solchen Straßen ist immer schwierig, zählt als Nötigung, kann dann nicht zur Anzeige kommen. Sollte man die Mitarbeiter eventuell nochmal informieren, falls solche Wege genutzt werden und in Vielzahl genutzt werden, dass man da nochmal drüber spricht. Ja, die Situation immer wieder mal, falls meine Maschine sich versenkt, hier zum Beispiel mal eine Drehkombination und man hat dann natürlich die entsprechende Technik, die man davor hängt, um das Fahrzeug zu bergen. Leider hat das Frontgewicht nicht gehalten am Fahrzeug, ist ja auch relativ gering gesichert. Da immer bitte die Mitarbeiter nochmal darauf hinweisen, dass man darauf achtet, wie der Eigenschutz ist. Wir hatten ja die Situation vor vielen Jahren auf Rügen, wo man Mähdrescher rausgezogen werden sollte, dann das Anhängemaul von Schneidwerkwagen als Zugpunkt genutzt wurde. Es gibt bei den entsprechenden Anhängepunkte bei den Mähdreschern, die sollten auch entsprechend verwendet werden. Das Zugmaul selbst ist mit normalerweise 6 bis 7 Tonnen Anhängelast ausgestattet. Und wenn man so einen Mähdrescher zieht, der noch fest sitzt, dann kommt man schnell mal auf 20, 25 Tonnen, die da bewegt werden müssen. Das Zugmaul ist in den vorderen Trecker, in den ziehenden Trecker rein und hat den Mitarbeiter, der da saß, leider erschlagen. Also solche Situationen möchte man ja im Betrieb nicht erleben. Thema Abschleppen und Bergen, mein letztes Thema. Sollte man sich ein Fahrzeug festfahren und nicht zu Ihrem Betrieb gehören? Bitte lassen Sie die Hände davon, das Fahrzeug zu bergen. Dafür gibt es Berge, Abschleppunternehmen, die damit Geld verdienen. Alles, was Sie sich unterschreiben lassen in der Situation, ist nicht die Tinte wert. Der Mitarbeiter, der da in dem LKW sitzt, der würde jedes alles unterschreiben, um aus dieser Notsituation herauszukommen. So wird das dann ausgelegt. Also so eine Haftungsgeschichte wird nicht akzeptiert. Das Einzige, was eventuell vielleicht akzeptiert ist, wenn die Spedition sie beauftragt, das Fahrzeug zu bergen. Aber trotzdem Hände weg, sobald etwas mit dem LKW bei dem Bergevorgang passiert, muss Ihre Kfz-Haftpflicht dafür gerade stehen. Und keiner kann beweisen, ob das während des Bergens oder vor dem Bergen letztendlich geschehen ist. Man setzt sich da einfach einem Risiko aus, was man so nicht selber kontrollieren kann. Dann lieber, wie gesagt, Bergeabschleppdienst anrufen und entsprechende Hilfeleistung diesbezüglich dann vornehmen, dass man telefoniert und nicht selber vorhängt. Alles, was man vorhängt, übernimmt man die Gefahr. Hinweis unserer Seite ja nochmal, bitte die Mitarbeiter entsprechend informieren. Das war's von meiner Seite her. Fragen aus der Runde? Gibt es noch eventuelle Anregungen, Fragen? Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Morgen das zweite Webinar, das macht der Herr Lehmann. Dazu darf ich Sie recht herzlich einladen, dass Sie morgen sich entsprechend dazuschalten und wieder rege mit teilnehmen. Ich danke Ihnen.